Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 71 und dem Thema Gut und Böse.
Jenny, Christian, wenn wir uns an unsere allererste Folge zurückerinnern, dann denken wir ja mit großer Freude daran zurück, wie die Jenny ihre allererste Frage beantwortet hat und uns erklärt hat, was Märchen eigentlich sind. Und in dem Zusammenhang hat sie ja auch erzählt, dass zu den verschiedenen Merkmalen der Textsorte Märchen auch gehört, dass in ihr eben sehr viele Gegensätze vorkommen, die sich in ziemlichen Extremen gegenüberstehen. Das ist in Volksmärchen etwas anders als im Kunstmärchen, denn da gibt es eher auch mal Grautöne, die wir in Volksmärchen eben nicht finden. Da haben wir immer nur ein Entweder-Oder. Und das Aufeinandertreffen von krassen Gegensätzen sorgt dafür, dass Konflikte entstehen, die die Hauptfigur lösen muss. Von diesen Gegensätzen sind uns hier im Laufe der Zeit ja schon einige begegnet. Zum Thema Arm und Reich haben wir ja zum Beispiel im letzten Jahr auch eine ganze Folge aufgenommen. Das war übrigens die Folge 33. Und wir und ganz besonders ich interpretieren hier ja auch öfter mal ganz gerne. Und dabei taucht ja ein Gegensatz, ganz unabhängig davon, welches Oberthema wir behandeln, immer und immer und immer wieder auf.
Auch schon in ganz frühen Folge.
Ja, genau. Und um diesen Gegensatz geht es heute auch. Es ist eigentlich der ultimative Gegensatz im Märchen, aus dem, soweit lehne ich mich jetzt hier schon mal so ein bisschen aus dem Fenster, alle anderen Kontraste eigentlich entstehen. Nahezu alle Konflikte im Märchen und letztlich auch alle Figuren im Märchen finden in ihm ihren Ursprung und Ausgangspunkt. Es geht nämlich, ihr habt es gehört, um Gut und Böse. Und da möchte ich euch natürlich jetzt erstmal fragen, was versteht ihr beide denn unter Gut und Böse?
Also gut auf jeden Fall jemand, der tugendhaft ist, der sittsam ist, der fleißig ist. Ich habe da jetzt voll, weil du auch sagtest, so die ersten Folgen habe ich irgendwie an die Frau Holle gedacht,
genau,
jetzt gerade.
Mhm.
An Goldmarie, ja. Und dann im Gegensatz dazu dann Pechmarie, die halt faul ist, die motzig ist, die keine Lust hat.
Der ATU war ja, glaube ich, von artigen und unartigen Mädchen, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Aber das ist jetzt ja so auf Märchen bezogen. Wenn wir das davon vielleicht erstmal noch ein bisschen lösen, hättet ihr dann auch so eine spezielle Definition, die ihr dem Ganzen geben könntet?
Ja, also gut, ein guter Charakter, also ehrlich, offen, nicht hintenrum und ja, also böse wäre halt das Gegenteil, also auf Schaden anderer Leute aus und über Leichen gehend. Genau, ja,
sowas,
total.
Ne? Eigensinnig.
Unempathisch.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine allgemeingültige Definition von Gut und Böse nicht so wirklich gibt. Und trotzdem, das habt ihr jetzt sehr exemplarisch vorgeführt, kann jeder Mensch diese zwei abstrakten Begriffe mit Inhalten füllen. Eben weil jeder Mensch, ganz unabhängig von der Kultur, in der er groß wird, eine Vorstellung davon hat, was gut und damit richtig und was böse und damit falsch ist. Und die Stichworte richtig und falsch zeigen schon, die Vorstellung von gut und böse ist eben ein Konzept, das mit bestimmten Konventionen verbunden ist. Wir haben das in unserer letzten Folge gesehen, in der es um Laster und Tugend ging. Laster und Tugend sind nichts anderes als Kategorien für Erwünschtes und unerwünschtes Verhalten. Und in die Kategorie Laster fiel ja auch eine Todsünde, die ich euch mit meinem Märchen etwas näher gebracht habe, die Völlerei oder auch Maßlosigkeit. Und wenn ihr euch erinnert, geht die ja darauf zurück, dass die Kirche ganz lange die Gaumenfreuden sehr entschieden abgelehnt hat, weil sie in Menschen, die Freude am Essen haben, tatsächlich eine Bedrohung gesehen haben.
Schade. Fallen wir rein irgendwie, ne?
Dann sind die satt und dann denken sie nach, Mensch.
Ja, und dass Essen Genuss bedeuten kann, das hat sich ja erst im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelt. Und was wir daran mal wieder sehen, es ist nichts Neues, natürlich spielt immer der zeitgeschichtliche Kontext eine Rolle. Und vielmehr noch, das Konzept von Gut und Böse ist nichts Statisches, sondern kann von Zeit zu Zeit, von Kultur zu Kultur, aber auch von Situation zu Situation unterschiedlich bewertet werden. Wenn wir zum Beispiel mal ganz weit zurückblicken und uns in der Kultur der Maya umschauen, dann entspricht natürlich die Praxis des Menschenopfers nicht mehr so ganz unseren heutigen Wertevorstellungen. Oh. Wir würden das wahrscheinlich als brutal und vielleicht tatsächlich sogar als irgendwie böse ablehnen. Aus Sicht der Maya war das aber an sich ja keine böse Tat, sondern ein religiöser Akt, der erforderlich war, um Gutes zu bewirken. Moralvorstellungen ändern sich eben. Anderes Beispiel, weil wir in der letzten Folge ja die Unterkategorie der Lügenmärchen kennengelernt haben. Lügen gilt im Allgemeinen als falsch. Es gibt aber Momente, in denen es durchaus auch mal angebracht sein kann, die Wahrheit ein bisschen zu verschweigen oder zu beschönigen. Es kann also passieren, dass eine eigentlich als böse geltende Verhaltensweise zu einer guten wird, in der Gut und Böse also die Rollen tauschen. Und das geht nur, weil Gut und Böse eben nicht die klar voneinander zu trennenden Extreme sind, die uns im Märchen präsentiert werden, sondern weil Gut und Böse sich gegenseitig bedingen, beeinflussen und miteinander verschwimmen. Und da sind wir eben bei diesem Konzept der Dualität. Und die bezieht sich auf die Vorstellung, dass jeder Mensch sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften besitzt. Und populär gemacht hat das übrigens ein großes literarisches Werk, das auch die Gruselliteratur und das Genre des psychologischen Horrors stark beeinflusst hat. Wir haben das, glaube ich, in unserer Gruselfolge auch schon mal erwähnt. Das ist Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Darin geht es nicht bloß um den Kampf Gut gegen Böse, sondern darum, dass Gut und Böse untrennbar miteinander verbunden sind, dass jeder Mensch das Gute wie das Böse in sich hat und dass es eben auch ein Spannungsfeld gibt, was passiert, wenn man bestimmte Seiten seiner Persönlichkeit einerseits unterdrückt, andererseits aber das Böse in sich irgendwie auch kontrollieren muss, damit man überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
Oft genug, ja.
Mit all diesen Aspekten von Gut und Böse hat sich nicht nur die Literatur, sondern natürlich auch die Wissenschaft beschäftigt. Allen voran die Philosophie. Der griechische Denker Aristoteles hat schon in der Antike die Ethik als eigenständige philosophische Disziplin eingeführt. Sie beschäftigt sich mit Werten, Normen und Sitten einer Gesellschaft, die eben auch Moral genannt wird. Also Moral ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Werten und Grundsätzen, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren. Sie wird von ihr als verbindlich akzeptiert oder einfach ausgedrückt, Moral ist das, was eine Gesellschaft als gut oder richtig betrachtet. Das ist, wie bereits angesprochen, nicht in Stein gemeißelt, sondern wandelt sich und entwickelt sich. Denken wir eben an das Menschenopfer. Insgesamt steckt dahinter aber eine ganz bestimmte Funktion. Ethik liefert dem Menschen eine Orientierung im alltäglichen Zusammenleben mit anderen Menschen. Es sagt eben ganz klar, was ist richtig, was ist falsch. Auch wenn es sich bei moralischen Werten um ausnahmslos abstrakte Konventionen handelt, so sind sie die Grundlage unserer Gesellschaft und beeinflussen sämtliche Bereiche unseres Lebens. So schreibt das Grundgesetz beispielsweise fest, auf welche Werte unsere Gesellschaft fußt. Und viele dieser Werte und Moralvorstellungen begegnen uns zum Beispiel auch in den verschiedenen Religionen. Und besonders plastisch ist das ja im Christentum der Fall, wo wir mit der Personifizierung von Gut und Böse in der Gestalt von Gott und Teufel die extremen Gegensätze haben, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Die Naturwissenschaft hat aber natürlich ebenfalls versucht, Gut und Böse zu ergründen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wir wissen ja, das war eine Zeit, wo die Menschen ganz viel ausprobiert haben, wo sie die böse Seite im Menschen erforschen wollten, hat der Gefängnisarzt Cesare Lombroso die Schädelform von Schwerstkriminellen untersucht und davon den Homo delinquens abgeleitet. Lombroso ging nämlich davon aus, dass Verbrecher von Geburt an böse seien und man ihnen das äußerlich auch ansehen könne. Zum Beispiel an ihrem gewaltigen Unterkiefer, großen Augenhöhlen oder einer fliehenden Stirn.
Außerdem haben wir keine Nase dabei, ich bin enttäuscht.
Doch, die auch. Nämlich nicht nur das, auch die Arten von Verbrecher könne man unterscheiden, glaubte er. Diebe hätten, jetzt kommt's nämlich, eine krumme Nase.
Nicht wohl ein Dieb, guck mal, und polnisches Erbe. Ah.
Und was sind wir? Habe ich eine fliehende Stirn?
Nein, Jenny.
Das ist ja wohl ein Ausbund der Tugend und Keuschheit, Jenny.
Ja, Sexualstraftäter hätten wuchernde Lippen und so ganz unbekannt kommt uns das nicht vor. Einige Jahrzehnte später griff die nationalsozialistische Rassentheorie auf diese Thesen zurück und hat sie noch weiter pervertiert. Und auch wenn wir heute wissen, dass das natürlich alles ziemlicher Blödsinn ist, haben sich doch, wenn wir mal ehrlich sind, bestimmte klischeehafte Darstellungen erhalten. Diebe haben noch immer eine große und eine krumme Nase oder eben den berühmten Goldzahn. Solche Darstellungen finden wir bis heute in Filmen oder in der Literatur. Und wo das besonders verbreitet ist, wo ich direkt dran denken musste als Generation Hörspielkassette, ist halt TKKG. Also wenn man sich da die Folgen aus den 70ern bis 90ern anhört, dann hat da wirklich jeder Bösewicht eine krumme Nase, schiefe Zähne, den Goldzahn oder sonst irgendwas, wo man angeblich sofort dran sehen kann, dass das ja der Böse sein muss.
Ja, und oft ja auch einen speziellen ethnisch-kulturellen Hintergrund. Ne?
Das kommt leider auch noch dazu. Die entscheidende Frage, die aber eigentlich ja hinter dem Ganzen steckt, ist, warum wird ein Mensch überhaupt böse? Es gibt ja nun mal einige Menschen, die sich nicht an die gesellschaftlichen Moralvorstellungen halten und zum Teil wirklich massivst von diesen auch abweichen. Grundsätzlich ist es aber eigentlich erstmal logisch, dem Guten in uns den Vorrang zu geben, um friedlich miteinander leben zu können. Und laut Evolutionsanthropologen Brian Hare ist der Mensch als Gattung nur deshalb überhaupt so erfolgreich, weil er in eine Evolution hin zu Freundlichkeit und Kooperation durchlaufen hat. Fakt ist aber auch, der Mensch ist die einzige Spezie, die seinen Artgenossen und anderen Lebewesen Leid zufügt. Der Mensch ist die einzige Spezie, die aus Spaß, Lust oder Macht quält und tötet. Und die Frage dabei ist, warum tun Menschen so was überhaupt? Soweit wir heute wissen, laufen dabei immer mehrere Faktoren zusammen. Biologische Faktoren, also es gibt da so ein bestimmtes Gen, was im Verdacht steht, dass manche Verhaltensweisen dann stärker ausgeprägt sind, aber auch soziologische. Na, ein Blick in die Biografie von Gewalttätern zeigt zum Beispiel häufig, dass Menschen, die Zeuge oder Opfer von Gewalt waren, dazu tendieren, später selbst gewalttätig zu werden. Seit einiger Zeit gibt es zudem Hinweise darauf, dass Verletzungen in verschiedenen Hirnregionen kriminelle Handlungen begünstigen können. So haben Neurologen vom Beth Israel Diakonies Medical Center in Massachusetts. Das ist leider eine Stadt, die ich nicht aussprechen kann.
Das ist ja fast so wie Jennys Französisch.
Ja, aber sag doch auch mal Massachusetts. Wie sagt man das?
Massachusetts.
Auch? Dankeschön. Naja, daher jedenfalls. Die haben die Gehirne von 17 Straftätern untersucht, die sich irgendwann halt mal am Kopf verletzt hatten und wegen Körperverletzung, Vergewaltigung oder Mord verurteilt worden waren. Und das Ergebnis? Alle verletzten Hirnregionen betrafen ein neuronales Netzwerk, das für menschliche Entscheidungen aktiv ist. Ein besonders populärer Fall war zum Beispiel der vom ehemaligen Footballstar Aaron Hernandez. Da haben die Ärzte 2017 ebenfalls sein Gehirn untersucht. Er hat einen Mord begangen und sich dann später in der Haft suizidiert. Und da haben sie erhebliche Verletzungen im Hirnbereich festgestellt, die für das Erinnerungsvermögen, die Verhaltenssteuerung und die Impulskontrolle verantwortlich sind.
War das durch den Sport passiert, oder?
Die Ergebnisse führten tatsächlich zu einer Diskussion über den Zusammenhang zwischen Gewalt und Football und die Auswirkung von Gehirnerschütterung auf die Persönlichkeit von Spielern. Und es gibt auch noch andere Footballstars, bei denen man veränderte Verhaltensweise im Laufe der Karriere nachweisen kann und wo es auch vermehrt zu häuslicher Gewalt zum Beispiel kommt. Abschließend erwiesen ist das noch nicht, aber das ist eben so eine Theorie. Und tatsächlich ist es auch bei, in Anführungszeichen, bitte verstehen, großen Serienmördern wie Bobby Jolong, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer oder dem Nightstalker Richard Ramirez nachgewiesen, dass sie Kopfverletzungen erlitten haben. Wir sehen also, die Frage nach der Entstehung des Bösen ist ebenso spannend wie auch komplex. Und die Frage danach, warum manche Menschen dem Bösen mehr nachgeben als andere, ist bis heute eben noch nicht abschließend beantwortet. Und wahrscheinlich wird das die Menschheit auch noch die nächsten Jahrhunderte irgendwie beschäftigen und immer fesseln. Ganz so komplex ist es im Märchen ja nicht. Und ich glaube, im Märchen Die Weiße und die Schwarze Braut ist es ein bisschen einfacher.
So einfach, dass auch unsere Jenny uns das jetzt erklären kann.
Nee, ich erkläre euch gar nichts. Ich erzähle euch einmal kurz was zu den Hintergründen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist das Märchen Die Schwarze und Weiße Braut ein Märchen der Grimms. ATUs 403 in der Kategorie übernatürliche oder verzauberte Frau oder Mann auch oder andere Verwandte. Bei den Kindern- und Hausmärchen steht es an Stelle 135 und wir haben euch die Ausgabe Letzter Hand von 1857 eingelesen. Ursprünglich kommt der Stoff aus dem mecklenburgischen und paderbörnischen Raum. Man weiß aber nicht so genau von wem, vielleicht von Hans Rudolf Schröter und Familie Haxthausen.
Die hatten wir auch schon häufiger mal, ne?
Genau, also die Namen kommen ja immer mal wieder vor. Während der verschiedenen Ausgaben gibt es einige inhaltliche Veränderungen. So wurde zum Beispiel in der ersten Ausgabe der Bruder getötet und im Pferdestall begraben. Und abends singt dann die Ente, macht auf die Tür, dass ich mich wärme, mein Bruder liegt unter dem Pferden begraben, haut den Kopf der Ente ab.
Ah, da kommt aber immerhin die Aufforderung. Ich habe mich nämlich gewundert, warum der König die Ente sieht und denkt, der hau ich jetzt aber mal richtig den Kopf ab.
Hatten wir das nicht in unserer Männlichkeitsfolge? Du hast nichts gelernt.
Nein, wirklich nicht.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also, weil er geht ja schon ein ganz schönes Risiko ein, indem er einfach die Ente zerhackt.
Ja, ne? Er weiß ja auch nicht, wer die Ente ist, ne? Nö. Also,
hätte netten Entenbraten gegeben.
Mit Orangensauce. Oh.
Gut, dass es doch die Frau geworden ist, die er so schön findet.
Ja, das geschieht dann und der Bruder wird dann auch bestattet.
Mhm. Okay, da ist ja die Fassung, die wir eingelesen haben, so ein bisschen verträglicher, weil der Bruder ja immerhin befreit wird und reich und wohlhabend.
Ja, aber dass er bestattet wird, da fällt mir Antigone wieder ein. Ne? Mhm. Das ist ja auch nach alter, also christlicher und auch vorchristlicher Vorstellung schon ein wichtiger Aspekt, damit er da seine Totenruhe auch findet oder sein Seelenheil oder wie auch immer. Ne? Von daher.
Ja, aber es ist doch schöner, dass er überlebt aus der Schlangengrube.
So ähnlich ist es ja auch in dem Märchen Der singende Knochen. Da wird aus dem Knochen eines verstorbenen Menschen eine Flöte geschnitzt oder irgendein anderes Instrument, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann, wenn man darauf spielt, dann singt dieser Knochen halt, dass er da begraben irgendwo liegt. Und dann findet er auch erst seine Ruhe und der Täter wird bestraft. Varianten dieses Märchens gibt es je nach Blickwinkel total viele. Es gibt aber weltweit nicht irgendwie Märchen, die all das beinhalten, was die Grimmsche Fassung beinhaltet. Ne? Also diesen krassen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß und Gut und Böse, das geht ja Hand in Hand hier mit der Farbsymbolik. Da gibt es schon viele Sachen, nicht nur bei den Grimms, auch außereuropäisch oder auch innereuropäisch. Gerade im skandinavischen Raum gibt es allein 186 nachgewiesene Varianten des Stoffes. Und ihr könnt verstehen, dass ich da nicht auf jede einzelne eingehen werde. Also einige waren auch gar nicht so unähnlich im Vergleich zur Grimm-Version. Einige waren dann am Ende aber doch ganz anders. Ich fand jetzt aber keine so toll, dass ich die unbedingt vorstellen musste. Ich habe mich heute darauf konzentriert, einzelne Motive, die das Märchen bietet, mit anderen, vor allen Dingen Grimm-Märchen, zu vergleichen. Und ich habe mir Mühe gegeben, auch Märchen zu nehmen, die wir auch schon im Podcast besprochen haben, dass ihr alle auch nochmal nachhören könnt, was es da so gibt.
Ein Sonderapplaus für Christian.
Es gibt auch Varianten in Basilis Pentamerone zum Beispiel und so weiter, aber weil wir da auch noch kein Märchen eingelesen haben, das müssten wir eigentlich mal tun.
Müssen wir wirklich.
Und natürlich mal drüber gesprochen haben, bei Rapunzel auf jeden Fall und bei Dornröschen erinnere ich mich jetzt ad hoc, dass wir das getan haben. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, weil die Grimmschen Märchen, auch wenn ihr bislang nicht alle unsere Podcast-Folgen gehört habt, so bekannt sind, dass ihr, glaube ich, da folgen könnt. Die Anfangssequenz hat mich sofort an Der Arme und der Reiche erinnert, ne? Wo ja auch Gott da auf Erden wandelt und dann erst beim Reichen anklopft, der ihn abweist und dann beim Armen ein Obdach findet. Und auch hier ist es dann so, also nicht an Arm und Reich gekoppelt, aber eben an die böse Stiefmutter und die böse Stiefschwester, die sich da lustig machen und ihm eben keine Antwort auf seine Frage geben. Wobei ich mich frage, also das hätte ja nichts gekostet, ne? Und also jemanden aufnehmen ist was anderes, als eine Frage zu beantworten nach dem Weg, ne? Aber die tugendhafte weiße Braut hat es dann am Ende getan und wurde dann ja auch eben auch mit drei Wünschen, so wie der Arme bei Arme und der Reiche, belohnt. Der Reiche hat ja auch drei Wünsche dann bekommen, aber wir wissen ja, ne, er hatte nur Schimpfworte, ein verlorenes Pferd und Ärger davon. Die Belohnung und Bestrafung gibt es aber auch so ähnlich, auch gerade in diesem Kontrast bei Frau Holle, aber auch bei die drei Männern im Walde. Das hatten wir am Rande in unserer Winterfolge. Ich glaube, das ist direkt Folge 3, wenn ich nicht irre. Ne? Als Variante eben von Frau Holle, beziehungsweise vor allen Dingen Variante zu Väterchen Frost. Bei den drei Männern im Walde ist es so, da sind die drei Männern im Walde, die titelgebend sind, die die beiden Stiefschwestern belohnen bzw. bestrafen. Bei der Guten fallen bei jedem Wort ein Goldstück heraus, sie wird von Tag zu Tag schöner und am Ende soll sie einen König heiraten. Und bei der Bösen war es ja so, dass bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund springt, sie von Tag zu Tag hässlicher wird. Auch hier wieder der Vergleich zur schwarzen Braut. Und am Ende eines qualvollen Todes sterben soll. Kommt hier ja auch noch. Dann das Motiv des Bildes fand ich total interessant, dass der Regina da als Künstler auftritt in dem Märchen. Das passiert ja so eigentlich selten. Klar, es tauchen Bilder mal auf. Gerade auch wie in diesem Zusammenhang mit dieser sogenannten Fernliebe. Also der König sieht ja später dieses Porträt und verliebt sich in die Frau, die er ja gar nicht kennt. Ne? Und das mit dem Porträt gibt es auch beim treuen Johannes. Das hatten wir in unserer Erlösungsfolge ganz kurz. Da hattest du das Märchen ja nicht genommen, Elena.
Ja, genau.
Ne? Aber wir hatten es vor kurzem auch in Der dritte Prinz. Natürlich, ne? Wo das Bildnis von Milena und ihrer Zwillingsschwester da stehen und die sich verlieben. Ist übrigens ein Topos der mittelalterlichen Literatur vor allen Dingen. Es soll einen Troubadour gegeben haben, also den hat es gegeben, aber er soll sich eben in das Bildnis der Königin von Tripolis verliebt haben und ist dann auf dem Weg dorthin krank geworden und an der Küste, sie ist dann zu ihm geeilt und in ihren Armen verstorben. Oh, also ganz romantisch. Also ihn hat es auf jeden Fall wirklich gegeben. Der hat auch gedichtet und komponiert und es sind auch Lieder erhalten geblieben. Unter anderem Lancanly Jordanson Long in Mai. Wenn die Tage im Mai lang sind, denkt er immer an seine Liebe in der Ferne. Und das war Vorlage dann für Walter von der Vogelweides Palästina-Lied, sowohl in Bezug auf Melodie als auch Text. Also ganz spannend. Das Motiv des Königs, der sich in das Bild verliebt, das seiner Frau ähnlich sieht, hat mich dann wieder an Allerlei Rau erinnert. Da ist es zwar kein Bild gewesen, aber er hat dann irgendwann gesehen, Mensch, meine Tochter sieht ja so aus wie meine verstorbene Frau, dann muss ich die wohl heiraten. Das scheint so ein Automatismus manchmal zu sein.
Sie ist dann eben das Ebenbild.
Genau, ne? Richtig. Mhm. Ja, also er will sie darin sehen, egal was da ist. Ein wichtiges Motiv ist auch noch, titelgebend natürlich auch, die sogenannte unterschobene Braut. Ich habe mich immer gefragt, heißt es nicht untergeschobene? Entweder das ist ein alter Begriff, der hier verwendet wird, oder das ist halt gattungsspezifisch, aber überstand unterschobene Braut kennen wir natürlich vor allen Dingen aus der Gänsemarkt, wo dann die Kammerzofe die wahre Prinzessin zwingt, mit ihr die Kleider zu tauschen und dann ihre Identität anzunehmen.
Und ich musste natürlich sofort an unser Lieblingsmärchenfilm denken, Kirchensteg bricht nicht, bin die rechte Braut nicht.
Natürlich, genau. Das ist ja Rapunzel oder der Zauber der Tränen, wo dann an Rapunzel noch Motive aus dem Märchen Jungfrau Marleen eben geknüpft sind. Das wäre dann eben das, richtig.
Sehr haben gut. Wir in unserer Rapunzel-Folge übrigens drüber gesprochen.
Dann natürlich das Motiv der Ermordung und Wiederkehr. Das kennen wir so ähnlich aus Brüderchen und Schwesterchen. Mhm. Ne? Da kommt sie ja nicht als Ente, aber als Geist. Und auch bei die drei Männern im Walde ist es so ähnlich. Ne? Da ist sie ja auch dann nicht mehr da und geht dann auch ihr Kind säugen und so. Nicht ganz so, aber ähnlich ist es dann auch im Wacholderbaum natürlich. Also da wird ja auch der Junge ermordet und kehrt dann am Ende, nachdem er dann die Stiefmutter zermatscht hat mit dem Mühlstein, kehrt er dann auch wieder. Ja, und dann gibt es noch zum Schluss das Fällen des eigenen Todesurteils. Und auch hier haben wir wieder Märchen, die wir bereits mehrfach jetzt genannt haben. Die Gänsemarkt, auch die drei Männern im Wald. Und auch da bei beiden ist es eben das mit Nägeln ausgeschlagene Fass. Bei der Gänsemarkt ist es auch, dass es vor einem Pferd gespannt wird. Und bei den drei Männern im Walde wird es, glaube ich, den Berg hinuntergekullert. Total spannend, dass dieses Märchen so eine Mischung von bekannten Motiven aus bekannten Märchen ist. Das Märchen an sich aber eigentlich eher unbekannt ist. Voll. Also vom Titel her können die allermeisten damit nicht so viel anfangen und auch in so die schönsten Märchen im Brüder Grimm oder so ist das, glaube ich, eher selten bis gar nicht abgedruckt.
Ich würde auch sagen, das begegnet einem eigentlich nirgendwo.
Denn, das führt mich zu meinem nächsten Punkt, es gibt so gut wie keine Adaption. Was ich filmisch wiederum verstehen kann, also die Verwandlung in die schwarze Braut oder die schwarze Stiefmutter und so ist filmisch, also vor künstlicher Intelligenz, wäre sicherlich sehr schwierig gewesen. Mhm. Es gibt genau ein Hörspiel, was ich gefunden habe, auch wieder mit Sprecherinnen und Sprechern des Landestheaters Detmold, die wir schon häufiger mal hatten. Ja. Also die haben wirklich die unbekannten Sachen auch mal eingesprochen. Das ist an einigen Stellen so ein bisschen entschärft. Da wird der Ente nicht der Kopf abgehauen, sondern der fasst nur die Federn an und dann verwandelt sie sich. Und die weiße Braut bewahrt ihre Stiefschwester und Stiefmutter am Ende vor der Todesstrafe und meint, sie sei mit ihrer Hässlichkeit schon genug gestraft. Also ein bisschen kindgerecht in Anführungszeichen. Aber ansonsten auch vom Wortlaut her zum Teil, also ziemlich nah am Originaltext.
Also ich wäre dafür, dass es davon mehr Varianten gibt.
Auf jeden Fall. Ihr wisst ja mittlerweile, dass die Gänsemagd mein Lieblingsmärchen ist. Aber ich finde, das kommt schon auch sehr nah dran, weil ich meine, natürlich sind da viele Elemente auch drin, aber ich finde auch gerade so neue Aspekte mit dem Porträt und der bösen anderen Schwester.
Obwohl ich es witzig finde, dass es die weiße und die schwarze Braut heißt und die schwarze Braut sagt halt irgendwie zwei Sätze und die eigentlich treibende Kraft ist ja die Stiefmutter, ne?
Das stimmt. Und das ist auch eines der wenigen Märchen, wo Braut im Titel tatsächlich vorkommt. Es sind ja keine Prinzessinnen hier, da hatten wir das ja herausgefunden, dass da vor allen Dingen das Finden eines Ehepartners wichtig ist. Aber hier ist es ja im bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Milieu angesiedelt. Und da wird die Frau ja dann trotzdem auf die Rolle an der Seite eines Mannes eben ja degradiert, wenn man so will.
Letztlich. Ja, total. Also, ja. Und letztlich, obwohl die beiden Bräute titelgebend sind, ist die Stiefmutter viel aktiver und der Bruder hat einen Namen.
Genau, ne? Ja.
Das
genau.
ist auch wieder spannend, wo man da sieht, okay, die sind halt wirklich auf ihre Rolle als Braut auch beschränkt.
Wo du gerade den Namen Regina erwähnst, es gibt Vermutungen, dass das Märchen also auch wegen dieses Namens eine mittelalterliche germanische Herkunft hat. Und es wird auf einen Normannenkönig Reginaldus verwiesen, der in einer Geschichte von Saxo Grammaticus, der von 1150 bis 1220 ungefähr gelebt hat, auftaucht und da auch in so einer märchenhaft verworrenen Geschichte.
Okay.
Also da wird ein Bezug vermutet, weil der Name an sich ist auch total ungewöhnlich, ist auch sonst außerhalb dieses Märchens, glaube ich, gar nicht so richtig nachweisbar. Mhm. Da ist wohl irgendwas, ja, verfälscht worden im Laufe der Jahrhunderte.
Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass Gut und Böse ja auch mit den Farben Schwarz und Weiß, wie schwarze und weiße Braut in Verbindung stehen. Und deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, warum stehen denn die Farben Schwarz und Weiß jetzt eigentlich genau für Gut und Böse?
Jenny hat eine Frage.
Über die Farbsymbolik haben wir ja hier im Podcast auch schon einige Male gesprochen. Und manchmal frage ich mich ehrlich gesagt auch, worüber haben wir hier eigentlich noch nicht gesprochen?
Über ganz vieles noch nicht.
Wir haben es meistens besprochen, wenn wir so interpretiert haben, ne? Aber so als Schwerpunkt hatten wir es noch nicht. Ich glaube, das machen wir irgendwann auch nochmal.
Also wir hatten es schon bei Die Rabe auf jeden Fall, der war auch schwarz-weiß und rot. Und auch bei Die schöne Vassilissa, das hatte ich da ja als Bezug nochmal erwähnt, da waren es auch schwarz-weiß und rot.
Ja, bei also, Schneewittchen natürlich.
Stimmt, natürlich, ja klar, genau, mit Ricotta-Käse. Ja,
genau.
Und die Raben und das Blut auf dem Marmorboden, ja, ne? Bei 100 und einer Nacht.
Genau, und wofür die Farbe rot steht, darüber hatten wir doch auch schon gesprochen.
Mhm. Auch im Zusammenhang mit der Rose, ne?
Ja, schön und das Tier.
Ja, und Weiß ist ja eigentlich gar keine richtige Farbe. Sie ist natürlich die hellste aller Farben und gehört mit Schwarz und Grau zu den unbunten Farben. Daher ist Weiß auch keine Spektralfarbe, sondern entsteht als Gemisch aus Einzelfarben und ruft den gleichen Farbeindruck wie Sonnenlicht hervor. Im westlichen Kulturkreis wird die Farbe Weiß mit Freude assoziiert. Sie steht aber auch für Unschuld, Reinheit und Jungfräulichkeit, weswegen auch Brautkleider eigentlich immer weiß sind. Religiös betrachtet steht Weiß im Judentum und auch im Christentum für Heiligkeit. So wird der Heilige Geist traditionell auch als weiße Taube dargestellt. Maria wird auch häufig in weißen Gewändern gezeigt.
Und mit weißen Blumen in der Hand, weiße Lilien und sowas, ne?
Genau. Weiterhin steht die Farbe Weiß auch für Unsterblichkeit und Unendlichkeit und für Frieden, siehe wie gesagt die Friedenstaube. Auch wird sie als royale Farbe eingesetzt. So war die Standarte des französischen Königs ein weißes Banner.
Oder Hermelinmantel zum Beispiel fällt mir gerade ein. Ne? Das war ja der teuerste Pelz, den es gab.
Genau. Es zeigt sich also, dass die Farbsymbolik, dass Weiß für Gut steht, einen kulturellen und religiösen Hintergrund hat.
Im Hinduismus zum Beispiel ist es ja ganz anders. Da ist Weiß ja die Farbe der Trauer.
Mhm.
Ne? Das ist total krass, wie sie genau, das so gegensätzlich ist.
Komme ich auch noch drauf. Alles gut.
Wollte nichts wegnehmen.
Nein, hast du nicht. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, ist es, finde ich, sehr eindeutig, weshalb Weiß für das Gute steht, weil ja es im Prinzip Licht und Sonne symbolisiert. Mhm. Wie du schon gesagt hast, in anderen Kulturkreisen ist die Farbsymbolik aber eine völlig andere als in unserer westlichen Kultur. Im Buddhismus oder auch in afrikanischen Kulturen ist die weiße Farbe eine Farbe der Trauer und des Todes. Kann also so oder so sein. Im Gegensatz dazu ist Schwarz natürlich die dunkelste Farbe und das komplette Gegenteil von Weiß. Schwarz entsteht beim Fehlen von visuellen Reizen und wenn keine Lichtquellen vorhanden sind. Im europäischen Kulturkreis wird sie mit Trauer und Tod assoziiert. Auch kann sie Emotionen wie Einsamkeit hervorrufen und symbolisiert durch ihren starken Kontrast eine gewisse Abgrenzung. Also finde ich auch relativ klar, weshalb Schwarz für Böse steht. Politisch gesehen hat Schwarz zum Beispiel auch die Bedeutung konservativ. Es gibt schwarze Kleidungen für bestimmte Berufsgruppen. Mhm. Also Schwarz trifft man, finde ich, auch in vielen Bereichen. Im Sport gibt es in Kampfsporten den schwarzen Gürtel, der den höchsten Grad hat. Schwarz kann schon eine Vielzahl von Bedeutungen haben. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Und da kriegt man echt super viele Assoziationen, was Schwarz eigentlich bedeutet. Du landest dann plötzlich auf Seiten für Edelsteine oder für Polstermöbel oder Malkurse. Also es gibt wirklich auch viele Bereiche, die sich mit Farbsymbolik beschäftigen.
Wo du gerade Berufsgruppen sagtest, entschuldige Jenny, da musste ich an Schornsteinfeger denken,
ja.
Der aber eigentlich ja auch Glück bringt, gerade wenn er eben auch quasi im wahrsten Sinn des Wortes abfärbt. Also ich weiß noch, als Kinder, wenn der Schornsteinfeger kam, wurden wir da in Reihe und Glied aufgestellt, meine Brüder und ich. Und wir mussten dem Schornsteinfeger die Hand geben, dass wir Glück haben. Da hat meine Mutter immer drauf bestanden.
Wie cool.
Ja, ist aber auch so. Oder auch Priester, die häufig schwarze Gewänder haben. Ja. Und in diesen unterschiedlichen Feldern wird die Farbsymbolik für Schwarz auch ganz unterschiedlich gedeutet. Da wird zum Beispiel Schwarz auch als Stärke oder Macht, Individualität, tiefe Abgründe der Seele, Unendlichkeit des Seins assoziiert.
Seriosität auch manchmal, ne?
Auf jeden Fall.
Genau, oder auch Eleganz, wenn man jetzt sagt, man zieht das kleine Schwarze zum Beispiel an. Oder Schwarz geht immer als Farbe, als Kleidungsfarbe.
Frack und sowas alles, genau, ja. Smoking,
Genau, deswegen irgendwie auch schon dann doch sehr unterschiedliche Farbinterpretationen.
Aber ich glaube, in Bezug auf Märchen und diese gut-böse Thematik ist es natürlich total klar, dass das hier diese Idee von, wir haben hier zwei sehr starke Gegensätze und das ist gut, das ist böse, auf jeden Fall stützen soll. Also wenn man den Titel Die Weiße und die Schwarze Braut liest, weiß man sofort, die Weiße ist die Gute und die Schwarze ist die Böse. Wir hatten das ja, das hast du uns doch vorgestellt, Jenny, das war doch das coole Märchen, die schwarze Prinzessin.
Genau.
Da hatten wir das ja auch, wo wir auch gesagt haben, es bezieht sich natürlich nicht darauf, dass sie eine schwarze Hautfarbe hat, sondern es meint wirklich die Farbe schwarz, weil sie ja die Tochter des Teufels war, ne?
Und genau, und weil sie auch so verkohlt dann aussah, weil sie ja tot war.
Genau, hier war es ja, glaube ich, auch kohlschwarz, ne?
Genau. Aber im Prinzip hat man einfach diesen Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit und deswegen ist dann Weiß eher das Gute und Schwarz eher das Schlechte und Böse.
Naja, auch Weiß, das wird mir immer zum Verhängnis, wenn ich helle Sachen anziehe oder mal Weiß. Auf Weiß siehst du halt auch jeden Flecken, ne? Also sobald du dich beschmutzt, im wörtlichen wie übertragenen Sinne, wird das sichtbar.
Empfängnis, ne?
Genau. Und bei Schwarz ist das eben nicht so. Also das spielt da sicherlich auch rein.
Dafür siehst du auf Schwarz jedes Katzenhaar.
Das ist auch wieder wahr.
Außer es ein schwarzes Katzenhaar vielleicht.
Der Fusselroller ist der beste Freund des Katzenbesitzers.
Naja, ich bin auf jeden Fall Team Schwarz. Das ist meine Hippie-Color und das ist auch meine Lieblingsfarbe.
Aber nur ein fröhliches Schwarz.
Nee, eher das unfreundliche
dunkle,
Schwarz.
Das dunkle Schwarz.
Ja, das Tiefschwarz.
Also es gab ja mal eine Phase meines Lebens, in der ich nur schwarze Kleidung getragen habe, so in der Jugend. Aber ich habe immer noch echt viele schwarze Klamotten, allein hier so Lederjacken und sowas, die sind ja meistens schwarz, ne? Aber ich habe mittlerweile auch einige weiße Klamotten tatsächlich und ziehe das gerne auch so kontrastierend an. Also nicht unbedingt Schachbrettmuster oder sowas, aber schon ein weißer Pulli mit schwarzer Jacke oder so. Das kann ganz coole Effekte haben manchmal.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, ich finde immer, weiß steht mir nicht so gut. Und wie gesagt, ich mache mich immer schmutzig. Also vielleicht erklärt das auch die Neigung zu Schwarz. In unseren letzten beiden Folgen zum Thema Laster und Tugend sowie Sexualität im Märchen haben wir bereits herausgestellt, dass die Märchen der Grimms mehrfach überarbeitet wurden, weil sie der biedermeierlichen Leserschaft gefallen sollten. So ganz einig dabei sind sich die beiden Brüder dabei aber wohl wahrscheinlich nicht gewesen. Während Jakob Grimm Märchen weiterhin als Texte für Erwachsene betrachtete und den wissenschaftlichen Charakter der Sammlung betont und gewahrt wissen wollte, war es Wilhelm Grimm, der den Kritikern nachgab und die Ausgabe von 1815 überarbeitete und für die Auflagen ab 1819 verantwortlich war. In der Vorrede von 1819 äußerte er auch den Wunsch, dass das Märchenbuch als Erziehungsbuch gelten solle. Jakob distanzierte sich von dem kindgemäßen, biedermeierlichen Zuschnitt, den Wilhelm den Kinder- und Hausmärchen verpasste. Nichtsdestotrotz rückt das Interesse am didaktischen Wert des Buches mehr und mehr in den Vordergrund. Und was das bedeutet, wissen wir. Wilhelm tilgte die anstößigen und erotischen Stellen und unterstreicht eben den erzieherischen Charakter von Märchen. Das hat zur Folge, dass auch der moralische Vorbildcharakter der Kinder- und Hausmärchen verstärkt wurde und der Gegensatz von Gut und Böse eben immer weiter herausgearbeitet wurde. Nach Wilhelm Grimms Vorstellung ist das Böse, Zitat, nicht ein kleines, nahestehendes und das Schlechteste, weil man sich daran gewöhnen könnte, sondern etwas Entsetzliches, streng Geschiedenes, dem man sich nähern darf, indem das Böse in seinen extremen Ausformungen gezeugt.
Du bist noch in der Kiepfolge, ne?
Ich bin noch in der Sexfolge, ja. Oder wieder rückfällig geworden. Also jetzt nochmal. Indem das Böse in seinen extremen Ausformungen gezeigt wird, rückt es ab von den immer auch entschuldbaren Mängeln und Boshaftigkeiten des Alltags. Und eben dadurch verlangt und erlaubt es die Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung aber ist getragen vom Grundton des Märchens, von der Überzeugung, dass aus dem Bösen das Gute hervorgeht. Und genau diese Ansicht spiegelt sich auch in der Darstellung von Gut und Böse in Die weiße und die schwarze Braut, sowie eben auch in sehr, sehr vielen anderen Märchen wieder. Schon die Figurenkonstellation von Die weiße und die schwarze Braut ist komplett gegensätzlich. Wir haben Schwester und Bruder auf der guten und Stiefmutter und deren Tochter auf der bösen Seite. Und sie folgen dem bekannten Muster, die Figuren der bösen Seite widersprechen in ihren Eigenschaften denen der guten und damit der bürgerlichen Moral.
Und auch hier taucht wieder kein Vater auf, fällt mir gerade mal wieder auf.
Ja, richtig. Wieder mal überflüssig. Ja, ihr Verhalten ist von der Gesellschaft unerwünscht und wird zum Ausgangspunkt der Handlung. Sie sind nicht hilfsbereit und höflich und werden dafür bestraft, indem die Hässlichkeit ihres Wesens optisch sichtbar gemacht wird. Sie werden eben schwarz und schwarz bedeutet hier auch gleich hässlich. Und das passt ja wieder dann zu der Idee, die ich vorhin vorgestellt habe, dass man den Bösen ihre Boshaftigkeit auch ansehen kann.
Ich fand das so toll, dass das dann auch mit Nacht und Sünde verknüpft wird. Ja. Da ist klar, okay, wir sind hier eindeutig im Christlichen. Das ist ja ein ziemlich christlich gefärbtes Märchen, nicht nur durch die Anwesenheit Gottes da am Anfang. Da sind wir klar in unserem Kulturkreis verhaftet und das spiegelt sich da halt eben wieder natürlich. Ne?
Und für jeden ist auch spätestens da, wenn es nicht schon bei der Überschrift deutlich geworden ist, absolut erkennbar, das sind schlechte Menschen und der pädagogische Effekt setzt in diesem Märchen sehr früh ein. Das schlechte Verhalten wird bestraft und das lernen wir irgendwie schon nach den ersten drei Sätzen. Doch damit ist das Märchen ja auch noch nicht zu Ende. Eigentlich könnten wir ja sagen, okay, die haben was falsch gemacht, fertig. Nein, wenn wir an das Zitat von Wilhelm Grimm denken, das ich gerade vorgelesen habe, könnte es sich dabei ja auch noch um einen entschuldbaren Mangel oder einer Boshaftigkeit aus dem Alltag handeln. Das Böse soll aber in seiner extremen Ausformung dargestellt werden. Und so wird hier im Märchen auch noch ein bisschen was draufgesetzt. Denn die Mutter macht ihrer schwarzen Optik fortan alle Ehre. Erstens ist sie eine Hexe, das erfahren wir ja auch erst im Laufe des Textes und damit eine typisch böse Märchenfigur. Zweitens übt sie Schadenszauber aus, indem sie alle blendet und Regina die Augen trübt und ihrer Stieftochter die Ohren. Drittens bringt sie ihre eigene Tochter dazu, sich als die falsche Braut auszugeben und stiftet damit ihr eigenes Kind, das sie ja eigentlich zur Tugend erziehen müsste, zu einer Lüge an. Viertens ist sie ziemlich gewalttätig und stößt die Stieftochter in den Fluss. Fünftens nimmt sie bereitwillig deren Tod in Kauf. Und sechstens lässt sie zu, dass Regina bestraft und in die Grube mit Ottern und Schlangen geworfen wird. Und Otter und Schlangen sind natürlich auch wieder ein Symbol für Falschheit und Tücke. Wir haben hier also wieder mal eine ziemlich böse Stiefmutter.
Und alles andere funktioniert ebenfalls nach einem uns schon sehr bekannten Prinzip. Dreimal erscheint die wahre Braut in Gestalt einer weißen Ente. Klar, sie ist ja auch die weiße Braut. Das Abschlagen des Kopfes symbolisiert eine Art Wiedergeburt und Rückverwandlung. Und die Stiefmutter, die nicht nur böse, sondern auch wieder mal ein bisschen blöde ist, spricht ihr eigenes Urteil aus, ohne zu wissen, dass sie ihr eigenes Urteil fällt. Gemeinsam mit ihrer Tochter ereilt sie eben die Strafe im Fass mit Nägeln, die wir zum Beispiel auch aus der Gänsemarkt kennen. Und diese doch recht grausame Strafe erscheint uns aber eigentlich ziemlich gerecht, weil überhaupt ja der Kontrast zwischen Gut und Böse dafür sorgt, dass am Ende eine Gerechtigkeit hergestellt werden kann, die dem Leser oder der Leserin die Sicherheit gibt, ja, das Gute siegt. Überhaupt besteht hier von Beginn an überhaupt kein Zweifel daran, wer gut und wer böse ist, und dadurch, dass ja auch nicht psychologisiert wird, stellt man Gut und Böse sowie ihre Motive ja auch überhaupt nicht in Frage. Also die Figuren durchlaufen überhaupt keine Entwicklung. Niemand fragt, warum ist sie gut, warum ist sie böse. Es ist einfach von Anfang an so, es gibt keine Mischform und das Gute lässt sich auch nicht vom Bösen anstecken oder umgekehrt. Das heißt, wir haben hier ein ganz, ganz simples Konzept, das jeder und jede versteht, das die allgemeingültigen Wertvorstellungen bestätigt und natürlich auch nicht wirklich dazu veranlasst, diese Werte zum Beispiel in Bezug auf das Frauenbild irgendwie zu hinterfragen. Der Leser und die Leserin kann sich direkt auf eine Seite schlagen und bekommt am Ende die Bestätigung, ja, du stehst absolut auf der richtigen Seite.
Aber so simpel, wie dieser Kontrast ja irgendwie wirkt, finde ich es total krass, auf wie vielen Ebenen sie böse ist.
Ja, voll.
Also so brutal, dann aber auch so listig, ja. Hinterlistig, hinterhältig. Mhm. Und also, die hätte ja auch von vornherein die irgendwie umbringen können. Nein, erstmal hier die Ohren verstopfen und dann so peu à peu sich ausziehen lassen und dann aus dem Fenster schmeißen. Also es ist ja noch so eine Erniedrigung mit so vielen Zwischenstationen einfach. Mhm. Also ich finde, die hat schon, also die könnte schon auf dem Thron der Bösen sitzen, würde ich mal sagen. Also hat,
auf jeden
hat Potenzial.
Fall. Deswegen fand ich das Zitat von Wilhelm Grimm halt auch so spannend, wenn er dann von dieser extremen Ausformung spricht, weil ich finde, dieses Märchen läuft halt immer mehr auf diese extreme Ausformung total hin. Am Anfang ist sie halt die Mutter und die ist halt unfreundlich. Man denkt so, oh, die ist aber ganz schön ruppig, okay, wird dafür bestraft, aber es geht halt immer weiter und weiter und dann kommt noch dazu, sie ist eine Hexe und dann, wie du sagst, sie ist tückisch und hinterlistig und macht Schadenszauber und nee, dann tötet sie aber auch noch und der Regina muss auch noch weg und das ist schon ziemlich und baut natürlich alles sowieso auf eine Lüge auf. Also ich finde auch, die hat schon großes Potenzial. Und das ist vielleicht auch schon mal ein gutes Stichwort, denn so ehrenwert und erstrebenswert das Gute auch ist, seit jeher ist die Faszination für das Böse, für das Verbotene und oft auch für das Unerklärliche ja deutlich größer. Und wenn wir mal ehrlich sind, über die Guten im Märchen zu sprechen, lohnt sich eigentlich nicht so richtig. Denn ehrlich gesagt ist das doch ziemlich langweilig. Ne? Bei die Schwarze und die Weiße, nee, die Weiße und die Schwarze Braut, ich vertausche das immer, ich fühle mich eben auch, wer ist zum Bösen hingezogen.
Die schwarze Romantikerin, wen überrascht das?
Ja, aber da ist es eben auch so, wir fragen uns eigentlich nicht wirklich, wie Regina und seine Schwester aus ihrem Dilemma wieder rauskommen. Ne? Obwohl sie ja sich eigentlich in dieser ausweglosen Situation befinden, obwohl sie wieder mit einer übernatürlichen Gegnerin konfrontiert sind, lässt uns ihr Schicksal eigentlich ziemlich kalt, weil wir wissen, ja, es geht ja sowieso gut aus. Die eigentliche Spannung erzeugt ja das Böse im Märchen. In diesem Fall die Stiefmutter, denn das Böse ist es, was die Handlung im Märchen vorantreibt. Und irgendwie ist man ja schon auch so ein bisschen neugierig, was das Böse sich so alles einfallen lässt, weil dadurch, dass wir ja von Anfang an die Gewissheit haben, dass alles gut wird, sind wir für den Spannungsbogen dieser Erzählung ja darauf angewiesen, dass das Böse möglichst kreativ daherkommt und uns mit ein paar Gemeinheiten überrascht, denn sonst ist ja im Märchen, wenn wir mal ehrlich sind, wenig wirklich überraschend. Deswegen, was würdet ihr sagen, wie kreativ findet ihr denn die Stiefmutter in die weiße und die schwarze Braut?
Also ich finde die schon ziemlich kreativ, muss ich sagen. Also die versucht da so alle Register, die ihr zur Verfügung stehen, zu ziehen. Mhm. Und scheint da auch Spaß dran zu haben und macht sich da so ein bisschen einen Sport draus fast. Ja, wie könnte ich das denn kreativ und noch ästhetisch oder so vielleicht noch lösen und nicht einfach bums mit der Axt da irgendwie den Kopf abhauen oder so, sondern so pseudo-subtil, so Schritt für Schritt, immer auf dem Weg des Erfolges, des vermeintlichen Erfolges. Am Ende hat sie ja die Strafe davon zu tragen. Aber ich finde das schon eigentlich nicht schlecht, ja. Mhm.
Finde ich auch so ein bisschen, als würde sie sich auch über sie lustig machen. Ne? Erstmal zieh mal das aus und dann zieh mal das aus.
Ja, sie ist schon gehässig. Ja, das stimmt.
Auch wenn mein Bruder das sagt, dann wird das schon stimmen. Ne? Ja.
Genau, so nach dem Motto, du bist ja eh naiv, genau. Doof. Genau. Dann mach mal noch das, ne? Und du checkst das ja aber irgendwie nicht so richtig.
Was ich mir jetzt gerade so denke, wo wir so darüber sprechen, wir haben ja gesagt, okay, gut und böse ist halt so klar eingeteilt und das ist alles so festgelegt und eindimensional. Aber wenn wir jetzt so über das Böse in Gestalt der Stiefmutter sprechen, ist sie halt echt total facettenreich. Also sie präsentiert uns das Böse wirklich als, ich kann gewaltvoll sein, ich kann eine Mörderin sein, ich kann eine Lügnerin sein, ich kann tückisch und bösartig, ich kann aber auch gehässig sein, ich kann mich über jemanden lustig machen. Die bespielt echt eine große Palette.
Und eine große Macht auf jeden Fall, weil sie es ja schafft, dass ihre hässliche Tochter und böse Tochter denn den König doch beziert ne, und heiratet und dann später auf dem Schoß sitzt, wenn die Ente da kommt. Ne?
Und hat dabei auch noch richtig coole Skills, weil sie kann...
Und hat Spaß dabei, ne? Ich glaube schon.
Ja, aber auch ihre Skills, ne? Ja. Dass sie als Hexe auch die Möglichkeit hat, dann mit Zauberei da nochmal ihre Sachen durchsetzen zu können. Das ist ja auch nochmal irgendwie besonders.
Und man setzt ja eigentlich auch voraus, dass ihr Motiv von Anfang an böse ist. Wenn wir jetzt mal auf das Frauenbild wieder gehen und du ja gerade sagtest, naja, es ist halt hier wirklich drauf beschränkt, Frauen sollen halt heiraten und natürlich sollen sie möglichst eine gute Partie machen. Das war ja wirklich das Wichtigste. Eigentlich kann man der Mutter das ja, wenn man es jetzt ein bisschen vielleicht auch gesellschaftskritischer sehen würde.
Grundmotiv her zumindest, ne?
Könnte man es ihr nicht mal zum Vorwurf machen, weil Frauen waren halt echt darauf angewiesen. Aber das wird hier überhaupt nicht thematisiert. Es ist völlig klar, sie verhält sich total blöd. Ich meine, natürlich, es wird auch nicht psychologisiert, dass man das nachvollziehen wollen sollte, aber...
Aber sie sorgt sich wenigstens um ihre leibliche Tochter, nicht so wie zum Beispiel die Mutter beim Wacholderbaum, die ja da auch Marlenchen völlig fertig macht. Ne?
Das ist doch jetzt die perfekte Überleitung. Wir haben ja schon über sehr, sehr viele Bösewichte hier gesprochen. Und wenn wir sie jetzt mal dazu packen und mal irgendwie so unsere Top 5 Bösewichte aus allen Märchen, die wir bisher so hatten, wählen würden... Wer wäre für euch denn so dabei?
Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, also die Stiefmutter aus dem Wacholderbaum. Also,
aber die ist auch Top 1, oder? Ich glaube, da können wir uns direkt drauf einigen.
Ich meine, dieser Mord mit der Apfelkiste und dann noch der Tochter, die Schulter versuchen, in die Schuhe zu schieben und dann gemeinsam die Jungen zu zerhacken und zu kochen und noch dem Vater vorzusetzen und es geht ja immer so weiter. Also das ist schon...
Also die ist ja auch mit die brutalste.
Ja, das ist schon schwer zu toppen. Ja,
wir hatten den Wacholderbaum nur zur Erinnerung und für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, im Zusammenhang mit dem Oberthema Grausamkeit ausgewählt. Und ich glaube, sie ist wirklich die grausamste Bösewichtin, die wir hier jemals hatten.
Gibt's das Wort Bösewichtin eigentlich? Das habe ich mir bei der Vorbereitung gefragt.
Ich weiß es nicht. Aber ich finde, wir können das ruhig einführen, etablieren, ne? Oder? Ich meine, man kann natürlich darüber sprechen, dass wir häufig ja auch Frauen haben, die das Böse verkörpern. Ob das so eine Geschlechtersache ist. Andererseits, Männer kommen seltener vor.
Aber es gibt auch kein weibliches Pendant zu Bösewicht, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber ich habe auch ein paar männliche
Beispiele. Ja, okay, dann hau mal rein.
Okay.
Und zwar den Wolf.
Aber natürlich.
Natürlich, ja.
Unseren kleinen triebgesteuerten Sexualtäter.
Der ist auch schon wirklich sehr böse, weil er will ein Kind vergewaltigen, er frisst die Großmutter und das auf so eine perfide Art und Weise.
Also den Rotkäppchenwolf im Speziellen meinst du jetzt, ne?
Genau.
Mhm. Weil ich meine, der böse Wolf von den sieben Geistern ist ja jetzt auch nicht viel weniger böse. Also, nee. Ne, denn das ist, wenn wir das so als den Wolf allgemeine Märchen verstehen wollen, vielleicht, dann kommen ja da auch ein paar Facetten zusammen.
Ja, vor allem, weil der Wolf natürlich diesen animalischen Aspekt mehr rausbringt, ne? Ja, wo diese Triebhaftigkeit dann mehr reinfällt. Ja, okay, finde ich auch. Okay.
Und der denkt auch immer ans Essen. Also, ne, von daher ist das mit der Völlerei vielleicht doch nachvollziehbar.
Okay, also sollen wir den Wolf in unsere Top 5 aufnehmen?
Finde schon.
Okay, was habt ihr noch für Bösewichte?
Wenn wir nochmal bei den Männern bleiben, habe ich mir noch Blaubart überlegt.
Natürlich. Ja, natürlich. Ja, okay, klar. Ja.
Also, weil
Femizid.
Genau. Ja. Er bringt alle seine Frauen um, stellt die aus. Ich meine, es ist nicht nur böse, sondern es ist ja auch brutal und gewalttätig. Und
aber bei beiden, sowohl beim Rotkäppchenwolf als auch beim Blaubart, ist es... eine geschlechtsgebundene Bosheit im doppelten Sinne. Also es ist eine männliche Bosheit, die von ihm ausgeht und diese Bosheit ist auf Frauen gerichtet. Ne?
Stimmt.
Und es hat immer irgendwie eine sexuelle Komponente.
Ja, auch, ne? Auf jeden Fall.
Also Wacholderbaum, Blaubart, Wolf. Brauchen wir noch zwei?
Ja, also wir haben ja also überhaupt ganz viele Stiefmütter, die böse sind. Ja. Ne? Also das ist schon schwierig. Ich meine, also Aschenputtel, diese dauerhafte Erniedrigung und das Mobbing, und so, das ist schon auch ziemlich fies.
Es ist dann wieder so diese Psychoschiene, die
total,
da mehr rauskommt.
Ne? Und diese Traumatisierung, die da am Ende bei rauskommt. Also das finde ich auch schon total krass. Ne?
Mhm. Genau, so das hatte ich gedacht. Und die böse Stiefmutter auch bei Schneewittchen.
Ja, definitiv, ja. Die gilt ja, glaube ich, auch so ein bisschen als das Inbegriff.
Ach,
als
was, der Inbegriff, nur weil sie die dreimal umbringen will, weil Schneewittchen so doof ist.
Ja, und weil sie neidisch ist. Ne? Sie verkörpert ja auch eine Todsünde, Bezug zur letzten Märchenkunde.
Wie ist es denn mit der Stiefmutter bei Frau Holle? Die quält die ja auch ganz schön, lässt sie da ja auch im Winter oder egal zu welcher Jahreszeit draußen am Brunnen sitzen und spinnen, bis die Finger bluten und sagt, ja, wenn du die das reinfallen lässt, dann spring halt hinterher, du dummes Ding.
Ja,
ne?
Auch
das ist
Mobbing.
Ja auch schon ziemlich psycho und
ja, ich glaube, gerade eine Mutterfigur, egal ob jetzt Stiefmutter oder leibliche Mutter, bietet natürlich sowieso sehr schnell einen Angriffspunkt dafür, dass man sagt, sie ist böse, sobald sie eben in irgendeiner Form nicht ihre mütterliche Rolle erfüllt und die verneint. Und das tun die ja im Märchen sehr häufig, indem sie einfach böse sind und ihr Kind oder Stiefkind scheiße behandeln.
So ähnlich wie bei der schwarzen und weißen Braut ist es ja auch mit Stiefmutter und Stiefschwester von Brüderchen und Schwesterchen, ne? Also die Stiefmutter ist ja dann auch eine Hexe da und verwandelt ja dann auch letztlich durch die verwünschten Quellen oder verwunschenen Quellen ist es ja, glaube ich, eigentlich, egal, das Brüderchen ins Reh und bringt dann ja auch die Stieftochter um da im Badezimmer gemeinsam mit ihrer leiblichen Tochter und täuscht da auch noch was vor, dass die auch die falsche Brautin ja quasi im Bett liegt und für die richtige gehalten wird. Das ist auch schon nicht ganz ohne, finde ich. Ne? Also dieser Erstickungstod im Bad ist auch schon ziemlich schlimm, finde ich.
Voll. Ne? Wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, das spricht jetzt wieder mal für die Stiefmutter im Wacholderbaum, aber wir haben auch selten den Fall, dass, wie sie das eben tut, sich eine Mutter gegen ihr eigenes Kind wendet. Meistens wenden sie sich eher gegen die Stiefkinder. Und vielleicht dann am Ende, wenn alles schief gelaufen ist, okay, ja, dann wie bei zum Beispiel die Feen, das hatte ich euch mal vorgestellt, da jagt sie ihre Tochter dann auch noch in den Wald, die leibliche, weil die halt nichts gebacken gekriegt hat. Aber ansonsten sind Stiefmutter und leibliches Kind eher eine Einheit. Und das Böse richtet sich gegen die Stiefkinder. Und das ist beim Wacholderbaum ja auch, abgesehen von dem Jungen, der das Stiefkind ist. Aber die eigene Tochter wird da ja auch ganz schön krass malträtiert.
Punkto Grausamkeit fallen mir jetzt noch Fetichas Vogel, also der Zauberer ein, der ja dann auch gnadenlos da die Frauen, die die Aufgabe nicht bestehen, zerhackt in dem Raum und in das blutige Becken da wirft und so. Oder auch der Räuberbräutigam, der da ja auch total empathielos da die Frau zerhackt und kocht und vorher noch vergewaltigt und was weiß ich. Und weil er den goldenen Ring vom Finger dann nicht runterkriegt, dann den Finger runterschneidet und was weiß ich. Also ist auch schon ziemlich, ziemlich schlimm. Aber bei Zerstückeln fällt mir dann auch, das war dein Märchen, meine ich, mit den Äpfeln, ne, wo da die zerstückelte Leiche der Frau aus dem Fluss...
Tausend und eine Nacht war das, genau.
Ne? Das ist ja auch nicht so ganz ohne, ne?
Nee.
Also, der wird ja nicht mal mehr dafür bestraft.
Ne? Alles nicht so ohne. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist, ich meine, in der Figur der Stiefmutter klingt es ja schon mehrheitlich an, aber es gibt natürlich auch andere Figuren, die wirklich als böse gelten. Der Wolf ist so ein Beispiel dafür und wir haben natürlich auch die Hexe, ne?
Genau, ja, das wollte ich auch noch sagen.
Was ist denn mit der Hänsel- und Gretel-Hexe, mit dem Auffressen? Das ist ja auch nicht ganz ohne, ne?
Ja, die habe ich mir auch noch überlegt, dass die, glaube ich, auch irgendwie in meine Top 5 mit reinkommt. Ja. Weil ich meine, das ist auch erstmal die Gewalt gegen die Kinder und dann will sie die fressen.
Aber auch da wieder die verschiedene Ebenen. Einmal diese Psychogewalt mit Wegsperren und körperlicher Missbrauch durch Arbeit, dass sie da das Wasser holen soll und was weiß ich. Und dann am Ende aber der Kannibalismus. Das wird immer so vorbereitet, dass es immer so sich Stück für Stück steigert.
Ja,
ne? Also dann,
schon.
Ja,
ja. Ja, es läuft halt wirklich immer auf diese extremen Ausformungen hinaus, die Wilhelm Grimm auch genannt hat.
Letztlich die totale Vernichtung, die Auslöschung irgendwie. Und dann noch die sterblichen Überreste dann eben noch am besten kochen und noch essen lassen und dann nochmal vergraben und also...
Ja, im Prinzip wird einfach so ein Bild vom Bösen kreiert, was so übermächtig erscheint, dass du dich natürlich schon fragst, ja, wie soll denn das Gute da bestehen eigentlich, ne?
Und weg von diesen bösen Figuren habe ich mir noch gedacht, weil ich natürlich an deine traumhafte Ilsebill denken musste.
Ah, eine Ilsebill, ja klar.
Habe ich mir auch gedacht, also die, finde ich, gehört auch zu den Top-Bösewichten, aber auf eine andere Art und Weise. Ja. Nicht auf diese Grausamkeit zu irgendwelchen, ja, zu ihrem Mann ja schon auch, aber eher, weil sie einfach alles haben will.
Aber da haben wir ja gerade in unserer Märchenkunde auch so viel psychologisiert und dann auch mit Drewermann das nochmal verglichen, da haben wir ja irgendwie, ich will nicht sagen Entschuldigung für sie gefunden, aber es vielleicht für uns so ein bisschen nachvollziehbarer gemacht, warum sie so handelt, wie sie handelt. Ja. Ne? Das soll es nicht entschuldigen, um Gottes Willen, aber...
Nee, sie ist ja, das hatten wir ja auch gesagt, sie ist super übertrieben, aber total, die Ilsebill halt im Vergleich zu, weiß ich nicht, jetzt hier schwarze und weiße Braut, weiße und schwarze Braut, ich kriege es heute irgendwann noch richtig hin, hat sie noch irgendwas Nachvollziehbares? Weil Gier ist vielleicht noch ein Motiv, was wir in der Ausformung, ne, sie kommt halt aus diesem Pisspot und das kann man vielleicht leichter nachfühlen.
So wie ja auch, das fällt mir auch nochmal gerade ein, wie die Kammerzofe bei der Gänsemarkt.
Ne? Ja, genau.
Da kann man auch nachvollziehen, irgendwie bis zum Wissen gerade, okay, du bist halt in eine niedere Schicht geboren und damals im Feudalismus kamst du da einfach nicht raus, wenn du nicht irgendwie Glück hattest, dass sich tatsächlich ein König geheiratet hat.
Gut, ich meine, die Isabel, die macht ja im Prinzip nur psychische Gewalt gegen ihren Mann. Jetzt nicht irgendwie, dass sie körperlich...
Physisch nicht, nee, genau. Das nicht.
Ja, wer weiß. Aber es wird nicht erwähnt, dass sie ihn geschlagen hat oder so. Nee. Aber vielleicht hat er Angst davor, kann ja sein. Ne?
Es würde mich nicht wundern, wenn sie mal eine runtergehauen hat.
Naja, was war das, glaube ich, was, wo wir jetzt auch drüber sprechen, was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass dieses Psychologisieren in Volksmärchen halt von dir selber kommt. Kommen muss natürlich. Ne? Und dass du verstehst Gut und Böse, du verstehst dieses Konstrukt, das ist dir sehr schnell im Märchen klar. Es ist auch sehr klar, wie es ausgeht. Aber wenn du dir anfängst, da mal tiefer gehende Gedanken drüber zu machen, stellst du schon fest, okay, wir haben doch eine Steigerung, wir haben bestimmte Facetten. Und Facetten vom Bösen im Märchen gibt es scheinbar einige, denn wir haben jetzt hier einiges genannt. Und bevor wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, habe ich gefunden, dass auch die Verena Kast sich in Das Böse im Märchen damit beschäftigt hat. Und sie hat zwei Strukturen genannt, die ich jetzt hier einfach mal vorstellen möchte. Erstens bezieht sie sich auf die Ausgangssituation. Es gibt immer irgendwie eine Not, die behoben werden muss und die den Helden oder die Heldin dazu veranlasst, einen Weg voller Hindernisse zu bestreiten. Dabei muss er oder sie sich dem Bösen stellen, ihm ins Gesicht sehen und lernen, damit umzugehen. Auch wenn das am Anfang irgendwie unmöglich erscheint oder man sich denkt, oh Gott, wie sollen die das denn schaffen, wenn das Böse so übermächtig ist? Aber letztlich geht es eben genau darum, erkenne, dass es das Böse in der Welt gibt, erkenne, dass es mächtig ist und lass dich davon nicht beirren. Die zweite Struktur, die Verena Kast nennt, ist, dass man dem Bösen entgeht. Der Held oder die Heldin wird mit dem klarem Bösen konfrontiert, das nur zerstören will. Blaubart ist dafür ein Beispiel. Er will ja einfach nur töten. Und dieses Böse muss dann eben auch vernichtet werden. Glaube ich, können wir so bei den Märchen, die wir alle schon hatten, ganz gut auch nachvollziehen. Ne? Mhm. Okay, dann kommen wir zu der Frage, in welchen Gestalten tritt das Böse im Märchen auf? Wie gesagt, das ist gerade schon mal angeklungen. Und Christian, du hast da in der Vorbereitung schon so ein bisschen was dir überlegt.
Ja, ich habe so drüber nachgedacht, weil wir uns dann irgendwann geeinigt hatten, wir suchen unsere Top 5 oder Top 10 der Bösewichte aus dem Märchen heraus. Und da habe ich mal auch drüber nachgedacht und sind mir so ein paar Kategorien aufgefallen, die wir jetzt auch schon zum Teil angesprochen hatten. Also einmal Stiefmutter vor allen Dingen. Stiefvater wüsste ich jetzt gar nicht so. Oft auch in Verbindung mit Stiefgeschwistern. Also eine Aschenputtel ist ja da ein ganz klassisches Beispiel. Oder auch Frau Holle. Wacholderbaum hatten wir auch, das ist nur die Mutter. Brüderchen und Schwesterchen, auch wieder beides Mutter und Geschwister. Hänsel und Gretel, die Mutter. Und bei Schneewittchen auch die Mutter eben. Es kann aber auch der Vater sein bei Allerlei Raul.
Ja.
Ne, das ist aber das einzige Beispiel, was ich jetzt so gefunden habe. Also der Vater ist ja, wie wir auch heute wieder festgestellt haben, oft eher absent. Ja.
Aber da ist es natürlich auch voll auf dieser sexualisierten Ebene. Ne?
Genau, also dieser Inzest, der da im Raum steht, das ist schon ein Unikum so in der Märchenwelt, würde ich sagen. Die Hexe hatten wir auch schon angesprochen. Bei der weißen und schwarzen Braut, aber auch eben natürlich Hänsel und Gretel mit dem Kannibalismus vor allen Dingen. Brüderchen und Schwesterchen ähnlich wie bei der weißen und schwarzen Braut. Aber auch bei Rapunzel oder Hexe Pfarrerin zum Beispiel. Dann Nixe oder Meerhexe. Mhm. Klar, Meerhexe. Jetzt habe ich auch schon Meerhexe. Meerhexe.
Die Raxe, genau. Gott, den Spiegel. Und die Stimme, mit der sie gesungen hat, die war gestohlen. Kleines Disney-Zitat. Genau.
Also die Meerhexe bei Andersens kleine Meerjungfrau natürlich. Mhm. Aber ihr habt ja auch wunderbar garstige Nixen vorgestellt. Ja. Bei der Nixe im Teich, die du hattest, Elena, ne? Die den Sohn, glaube ich, dann auch in den Teich gezogen hat. Und du die Nixe im Brunnen? Ja. Die Wassernixe. Die Wassernixe. Genau, die Kinder in den Brunnen. Den mit den steinharten Klößen, genau, richtig. Und dem Spiegel und Kamberg war das, ne? Ja. Genau. Also kinderraubend und nicht so positiv wie das Bild der Meerjungfrau, wie es ja heute eher heißt, dann wie es dargestellt wird. Den Zauberer. Beim Zauberer, ja, und seinen Kindern hatten wir das vor allen Dingen, ne? Aber so oft wüsste ich jetzt auch nicht, also prägnante Märchen mit bösen Zauberern, außer jetzt vielleicht hier Pfitjas Vogel noch auch, ne? Ja, die böse Fee gibt es natürlich, ja, auch, klassisches Beispiel Dornröschen. Den Bräutigam, mhm, an sich, also den Räuberbräutigam natürlich, aber auch Pfitjas Vogel, Blaubart oder auch im Mordschloss, das hatten wir ja auch vor kurzem in...
Unsere Gruselfolge?
In der Gruselfolge.
Jenny hat das vorgestellt, ne?
Mhm. Ja, genau. Aber es können natürlich auch Tiere böse sein. Den, mhm, Wolf hatten wir jetzt ja schon, also in vielfacher Ausgestaltung, ja, ob jetzt Rotkäppchen, der Wolf und die sieben Geißlein oder auch in anderen Märchen. Oder auch, um an unsere Japan-Folge nochmal anzuknüpfen, den Dachs. Auch, stimmt, wenn das ja gar nicht, ja, der europäische Dachs, sondern eher so ein Marderhund, glaube, mhm, ich, war, hast du, mhm, gesagt. Ne? Aber der wurde ja in der Übersetzung als Dachs vorgestellt. Genau. Also, ich muss feststellen, es ist eher das Weibliche, ja, das mit dem Bösen verknüpft, ja, wird. Männliches gibt es zwar auch, aber weniger. Mhm. Und dann ist die Art des Böseseins irgendwie anders. Ne? Also, mhm, irgendwie, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, plumper, brutaler.
Und sexualisiert.
Sexualisiert und eben nicht so, ja, fast schon kunstvoll aufgebaut, mhm, wie diese, ja, doch heimtückischen und fiesen Mordpläne bei den Hexen, ja, und Stiefmüttern oft.
Definitiv. Und da unterscheidet es sich nämlich auch in körperliche Gewalt und in psychische Gewalt. Und steigert sich, was wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, von ich bin vielleicht in Anführungszeichen nur gehässig, bis zu ich mobbe und mache jemanden richtig fertig, bis zu ich trickse jemanden aus und letztlich morde ich und werde wirklich sogar körperlich tätig.
Und ersetze auch jemanden durch jemand anderes vielleicht sogar, ne? Ja. Das ist schon auch eine krasse Sache.
Gut, jetzt haben wir viele Facetten vom Bösen. Jetzt ist ja die Frage, wie können unsere Helden und Heldinnen, auf die es im Märchen ja ankommt, mit diesem Bösen denn eigentlich umgehen? Denn Gut und Böse prallen ja nun mal als unversöhnliche Gegensätze aufeinander. Es gibt, zumindest jetzt bei den Kinder- und Hausmärchen, kein Märchen, wo es irgendwie einen Mittelweg gibt. Vielleicht gibt es das in außereuropäischen Märchen, weiß ich nicht. Aber eigentlich sind zumindest die Volksmärchen ja auch nicht darauf ausgelegt. Sie wollen ja genau diesen Gegensatz herbeischwören. Und das heißt natürlich, irgendwie muss ich ja damit klarkommen. Und auch da hat Verena Kast 5 Umgangsmöglichkeiten mit dem Bösen angeführt. Die erste ist, dass man das Böse annimmt. Also der gute, Moment mal, Kerl. Ich habe Kerl geschrieben, ich meine aber der gute Kern, nicht der gute Kerl wird freigelegt, sondern der gute Kern wird freigelegt.
Wieder eine freudsche Fehlleistung, sehr schön.
Und ein böser Zauber oder Fluch wird gelöst, zum Beispiel kennen wir es beim Froschkönig. Dann, das zweite ist, dass man das Böse leugnet. Das ist laut Verena Kast dann erforderlich, wenn Gefahr droht, dass man sich selber im Bösen verliert und dadurch vielleicht sogar selber böse wird. Dann gibt es...
Also als Selbstschutz?
Quasi? Ja, sowas, okay, genau, um sich selbst vor dem Bösen zu bewahren. Dann gibt es typisch Märchen den Kampf gegen das Böse. Das Vernichten des Bösen ist hier alternativlos. Dann haben wir die List. Auch das hatten wir ja öfter schon mal. Das setzt aber voraus, dass man weiß, wie das Böse vorgeht. Man muss sich quasi so ein bisschen da hineinversetzen. Man muss es so ein bisschen beobachten und studieren, um es dann auch überlisten zu können. Ist im Märchen zwar meistens nicht besonders schwer, weil die ja dann doch immer irgendwie ein bisschen blöde sind. Aber das ist letztlich natürlich der Gedankengang, der dahinter steckt. Und dann haben wir fünftens die Flucht. Die ist immer verbunden mit Opfern, weil man alles loslassen muss. Das können Gegenstände sein, es können aber auch Menschen sein, aber auch bestimmte Charaktereigenschaften, weil man zum Anfang vielleicht irgendwie hochmütig war. Denken wir zum Beispiel an das singende, klingende Bäumchen, das ich mal vorgestellt habe. Da haben wir ja ausnahmsweise mal eine Figur, die sich ein bisschen wandelt und ihren Hochmut ablegt.
Bei Flucht fällt mir noch ein, auch Brüderchen und Schwesterchen, die verlassen ja wirklich ihren Schutzraum der Familie, zumindest das, was die Familie eigentlich sein sollte, und gehen halt als Kinder in die weite Welt und lassen da alles zurück. Oder auch diese magische Flucht, die wir beim Zauberer und seinen Kindern vor allen Dingen vorgestellt, ja, genau, haben. Ne? Also das setzt ja auch gewisse Opfer voraus.
Auf jeden Fall.
Man muss halt kreativ sein, um dann dem Bösen zu entkommen.
Ne? Und die Befähigung für den Umgang mit dem Bösen,
dadurch, dass... Also ich habe mir hier was aufgeschrieben. Die Befähigung für den Umgang mit dem Bösen erfolgt letztlich natürlich dadurch, dass die Hauptfigur eben über gute Charaktereigenschaften verfügt. Das ist ja eigentlich so die Basis. Wenn das nicht gegeben wäre, würde alles andere wahrscheinlich, zumindest in der Textsorte Märchen, schwierig werden.
Oder Charaktereigenschaften, um es ein bisschen neutraler zu formulieren, vielleicht die früher als gut gegolten haben. Ja. Weil so diese Duldsamkeit oder ja, so, die wir gerade bei vielen Frauenfiguren haben in den Märchen. Ich weiß nicht, ob wir das heutzutage noch so als positive Charaktereigenschaft wirklich bewerten würden. Ne? Ja. Genau, also Gänsemarkt zum Beispiel wieder. Ne?
Ja, aber das schlägt natürlich total gut dann jetzt auch wieder den Bogen zu unserer letzten Märchenkunde, 69, eben Laster und Tugend. Da wissen wir ja auch, das Gute im Märchen ist immer sehr tugendhaft. Gute Charaktereigenschaften sind eben Tugenden wie Fleiß, Demut, Wohlwollen und Mildtätigkeit. Und die finden wir ja bei jeder guten Figur im Märchen. Das ist alles sehr, sehr austauschbar. Und deswegen, wenn ich euch jetzt fragen würde, wir haben über die Bösewichte gesprochen. Habt ihr auch einen Lieblingsgutewicht?
Also einen Lieblingsgutewicht weiß ich nicht, aber mir fiel gerade das Sterntaler-Mädchen ein. Boah. Was ja wirklich dann zur Selbstaufgabe am Ende fast führt und dann aber doch den Lohn im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die ist schon lieb und das ist schon süß, was sie macht, aber
es ist schon auch viel.
Jetzt offenbaren wir uns hier auch als böse Menschen.
Ein bisschen vielleicht.
Also ich musste gerade an Aschenputtel denken, weil die ja dann noch zum Schluss ihren Stiefschwestern dann da auch verzeiht.
Total. Die ist auch so Sympathieträger allgemeiner, ne? Also auch heute noch.
Und weil sie ja, das könnt ihr in unserer Aschenputtel-Schwerpunktfolge aus dem letzten Jahr nochmal nachhören, weil sie ja auch so ein bisschen rebelliert. So ganz duldsam ist sie nicht. Man erkennt schon so Untertöne. Und das haben wir ja auch nicht bei vielen Figuren.
Und sie möchte halt, das finde ich halt gerade so schön, ne? Also sie möchte halt dann auch nicht zum Schluss die Bösen ihre Stiefschwestern bestrafen, sondern sie möchte dann wirklich, dass das auch okay ist.
Aber sie werden ja trotzdem bestraft auf dem Weg zur Kirche und wieder hinaus picken die Tauben denen ja die Augen aus. Obwohl Aschenputtel ja zugelassen hat, dass sie da mitgehen. Sie hätte ja auch die Macht gehabt, dann als angehende Königin zu sagen, hier ab den Kopf oder in den Kerker mit euch. Ne?
Genau.
Ja. Allerlei Rauf fällt mir auch noch ein. Also die versucht ja echt am Anfang total kreativ mit diesen scheinbar unlösbaren Aufgaben, diese drei Kleider und diesen Rauwerkmantel da beschaffen zu lassen oder herstellen zu lassen. Aber sie verleugnet sich nicht. Sie flieht dann eben halt und versucht sich zu verstecken, aber ohne sich dabei aufzugeben, weil am Ende ist das Bild ja so schön bei dem Sternenkleid, das schafft sie ja nicht mehr auszuziehen und der Prinz nimmt den Mantel dann runter und dann kommt ihr wahres Ich dann unter dieser grauen, grauen Hülle zum Vorschein und ähnlich wie Aschenputtel, aber doch ganz anders. Ja. Ne? Also Aschenputtel versucht dann irgendwie durch den Kontakt am Grab der Mutter da noch so den Glauben an das Gute durch Nostalgie, würde ich vielleicht sagen, oder so zu bewahren. Und sie macht das aber, nee, also ich ziehe mich in mich selbst zurück und lege eine neue Hülle an, im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich auch total klasse.
Ja, und sie lernt sich selbst zu helfen. Also wir haben ja generell auch schon, wenn wir so auf Insta, ein ganz kleiner Hinweis auf unseren Account, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt, haben wir ja schon öfter, wenn wir so Umfragen gemacht haben, festgestellt, dass Allerlei Rau, obwohl sie ja im Vergleich zu Aschenputtel zum Beispiel viel, viel unbekannter ist, eigentlich voll beliebt ist. Und ich glaube, das liegt daran.
Ich meine, sie war auch die Einzige bei der Umfrage, die damals 100% hatte.
Genau, ja, ich glaube, weil sie aber wirklich eine der ganz, ganz wenigen Frauenfiguren ist, die eben genau das macht. Sie kann sich selber helfen, sie findet einen Weg, der irgendwie vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehbar ist für einen als Leser, weil das ist ja auch immer ganz schwierig. Märchen sind ja auch nicht darauf ausgelegt, dass du das wirklich nachvollziehst, was die Figuren tun. Ne? Das ist ja teilweise so absurd und so aus dem Nichts heraus. Wenn du lange drüber nachdenkst, dann kannst du vielleicht so Anknüpfungspunkte finden. Aber es ist ja jetzt nicht darauf ausgelegt, dass du dich in die Figur hineinversetzt und denkst, oh, das ist voll die Identifikationsfigur für mich.
Klar, auch bei Allerlei Rau gibt es so Sachen, die du im wahren Leben nicht machen kannst, wie die Kleider in der Nuss verstecken. Aber prinzipiell durch ein neues Outfit, sage ich jetzt mal ganz platt gesprochen, und irgendwie dann von der Königstochter zur Küchengehilfin und so, das kann man ja auch auf soziale Ebenen der Realität übertragen.
Richtig, ne? Sie hat und auch zu sagen, ich akzeptiere das jetzt nicht, ich möchte das so nicht, also gehe ich.
Genau. Ich entscheide mich dafür, mein ganzes Hab und Gut einfach zu lassen und dann aber mich auf den Weg zu machen und meine eigenen Entscheidungen
aber
zu treffen.
Aber ich schütze mich eben selbst vor dem sexuellen Übergriff auch. Ja. Ich verdiene mein eigenes Geld, auch wenn das meiner sozialen Stellung und Herkunft eigentlich nicht angemessen ist, wenn wir in so Kategorien denken wollen. Und ich meine, am Ende kocht sie ja die Brotsuppe viel besser als der Koch zum Beispiel auch. Genau. Na, sie ist ja jetzt nicht unfähig, obwohl sie sagt, ich bin nur dazu da, dass mir die Stiefel in den Kopf geworfen werden. Das ist ja so ein, ja, sie will dann auch nicht auffallen, ja, ne? Genau. Weil sie eben weiß, ich bin hier inkognito quasi.
Ja.
Also eigentlich eine ziemlich intelligente, eigenständige Frau.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch noch jemanden Gutes finden, der interessant ist tatsächlich.
Ja, aber es gibt auch nicht so viele. Nein, ne? Eben. Weil so diese gerade auch diese tugendhaften oder angeblich tugendhaften Frauenfiguren, dann denkt man sich, langweilig oder veraltet, heute nicht mehr so ganz nachvollziehbar, ne? Muss man dann ein bisschen begradigen vielleicht.
Ja, im Prinzip ist das so eine Tendenz, die wir ja heute, das haben wir am Rande auch öfter schon mal angesprochen, die wir heute bei vielen Filmen und Serien finden, wenn es um Frauenrollen geht, wo die Schreiber es irgendwie nicht mehr schaffen, starke Frauen zu schreiben, die irgendwie nicht so stark sind, dass sie alle umboxen und die Wände hochlaufen können. Und das sind eben mittlerweile auch nur noch so Schablonen, wo du da stehst und denkst, ja, das soll jetzt irgendwie eine starke Frau sein, aber damit kann sich halt kein Mensch identifizieren. Und das ist natürlich bei den Guten im Märchen und das können wir auch auf den Prinzen zum Beispiel beziehen, wo wir auch gesagt haben, der ist halt ziemlich öde.
Ja.
Das gibt einem eigentlich nichts. Und das liegt natürlich daran, dass es im Märchen vorprogrammiert ist. Wir haben einfach diese Stereotype. Es ist klar, das Gute siegt am Ende sowieso. Und es geht eigentlich wirklich nur darum, das möglichst extrem zu kontrastieren. Und alles andere ist ja fast schon nebensächlich. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, und auch das haben wir ja schon angesprochen, das Böse ist halt irgendwie einfach faszinierender. Es ist so.
Also meine Lieblingsoper von Händel, also generell meine Lieblingsoper, aber die ist von Händel, Tamerlano, ist eine der ganz, 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 ganz wenigen Barockopern, die kein Happy End haben.
Mhm.
Und Tamerlano ist auch der Name des Bösewichts. Also normalerweise sind die Namen der Helden oder der Prinzessin oder so, oder in welchem Sujet das auch immer spielt, sind namens- und titelgebend. Aber in dem Fall, das ist aber auch so ein fieses Schweinchen, so intrigant und versucht, also spielt in der Türkei, beruht so lose auf historischen Vorkommnissen des Mittelalters. Tamerlano beruht auf dem mongolischen Invasor Timur, der versucht dann irgendwie die Tochter des Sultans zu heiraten, obwohl die schon einem griechischen Prinzen versprochen ist, die sich auch gegenseitig lieben natürlich und dann ihr Schicksal da beklagen und so weiter. Tamerlano ist aber schon mit der Irene von Trapezunt verlobt, also denkt sich, oh, komm, die ist ja viel geiler, die Asteria, dann heirate ich die und wische noch meinem gefangenen Sultan was aus, weil der nie zulassen würde, dass sie einen Nicht-Muslim oder Nicht-Türken oder wie auch immer heiratet. Und am Ende ist der Sultan, der so ein bisschen Sympathieträger ist, in einer ganz langen Selbstmordszene, weil er Gift nimmt und dann sterbend da so vor sich hin singt. Ganz toll, ich mag das gerne. Und in der Schlussszene ist dann Tamerlano aber geläutert und geht weg. Und die Schlussszene ist dann ohne ihn, ohne den toten Sultan natürlich und auch ohne die Tochter des Sultans. Und dann singen die einen wunderschönen Schlusschor, alle auf der Bühne in E-Moll, ohne Sopran, also total ungewöhnlich in so vielen Hinsichten. Das ist einfach auch dann was Besonderes ist, weil sonst selbst die ganzen Mythen wie Orpheus und Eurydike, da wissen wir, er dreht sich um, natürlich. Sie muss zurück in die Totenwelt. In der barocken Welt klappt das immer, ne? Da ist Happy End immer vorgesehen. Da denkt man sich, oh, komm, nimmt dem Ganzen auch schon den Reiz ein
bisschen, ist beim Märchen ja auch so, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und ich habe mich ja eh schon geoutet hier, ne? Ich stehe auf Blaubart, das ist halt so. Und letztlich ist ja auch, wenn wir an den Anfang zurückspringen und ich da erzählt habe von wegen hier mit den Kopfverletzungen und sowas, was wir ja momentan auch gerade im Podcast-Bereich haben, ist ja dieser True-Crime-Hype. Und das geht natürlich irgendwo auch darauf zurück, dass Menschen das Böse und die Frage danach, wie entsteht das, woher kommt das, bin ich selbst vielleicht dafür anfällig oder bin ich es nicht oder wo verorte ich mich? Das sind ja alles Fragen, die da mit reinspielen und die einfach zeigen, dass das ein Thema ist, was Menschen einfach seit jeher total fasziniert.
Bei Disney ist es ja auch mittlerweile so. Da gibt es ja auch diesen Disney-Villains-Zyklus. Ne? Und nicht nur die Prinzessin und die ganzen guten Charaktere, die Helden oder wie auch immer, haben da ein Publikum und auch Merchandising natürlich, sondern auch die Bösewichte. Ja. Ne? Also ob jetzt Ursula aus Ariel oder auch Isma aus Königreich für ein Lama, die ich ja so gerne mag, oder meine erste große Liebe, die Herzkönigin aus Alice im Wunderland, ab mit dem Kopf. Ne? Also auch als Kind, ich fand das Böse schon immer faszinierend. Mhm. Also abschreckend oder erschreckend und abstoßend zugleich auch, aber ein Faszinosum war es trotzdem immer schon für mich.
Ja, weil es halt absolut über die Grenzen geht, ne? Über das, was man halt normalerweise machen würde, normalerweise sich trauen würde und weil es dadurch natürlich eine Faszination dann auch ausübt.
Und das Gute auch erst richtig dann wirken und scheinen lässt, weil ohne den Kontrast wäre das so eine weiße Einheitsmasse, um in deiner Farbsymbolik zu bleiben, Jenny, ne? Ohne Schatten oder ohne Grautöne oder so, ist es dann halt langweilig, so wie eine weiße Wand im Wartezimmer beim Arzt oder so, ne?
Das ist wirklich so. Aber damit sind wir letztlich auch schon beim so ein bisschen beim Fazit und der Funktion von Gut und Böse im Märchen, denn die ist natürlich offensichtlich. Gut und Böse treten deshalb als so krasser Gegensatz auf, um eben zu verdeutlichen, was richtig und was falsch ist. Ja, und das ist natürlich dieser pädagogischen Funktion des Märchens geschuldet, die Grimms da erwirken wollten. Der erzieherische Auftrag, den ja vor allem Wilhelm Grimm in die Kinder- und Hausmärchen eingearbeitet hat, erfüllt sich insbesondere dadurch, dass im wahrsten Sinne des Wortes jedes Kind sofort versteht, wer im Märchen gut und wer böse ist. Gut und böse haben klar zugeschriebene Verhaltensweisen, haben wir auch wieder einige genannt heute und sind von Anfang an als gut und böse zu erkennen. Das Konstrukt von gut und böse wird nicht in Frage gestellt, denn es gibt eben keine Mischform. Es ist eben die langweilige weiße Wand beim Arzt. Kaum bis keine Charakterentwicklung ist zu finden. Und an dem, was als richtig oder falsch gilt, gibt es somit keinen Zweifel. Also gesellschaftliche Moral- und Wertevorstellungen sollen eigentlich auch gar nicht hinterfragt werden. Und das ist ja ein großer Unterschied zum Kunstmärchen, in dem Gesellschaftskritik ja ordentlich vorhanden ist. Stattdessen wird im Volksmärchen aber ein einfaches Weltbild präsentiert, in dem die Rollen klar verteilt sind und in dem es leicht ist, sich zurechtzufinden. Die große, die Menschen seit jeher umtreibende Frage nach dem, was gut und was böse ist, wird auf ein Schwarz-Weiß-Bild heruntergebrochen und Kindern wird dadurch dieses Konzept so auf einfache Weise näher gebracht. Aber auch für Erwachsene erfüllt diese simple Konstruktion eine Funktion. Denken wir dazu nochmal an die letzte Folge und die Gedankenwelt des Biedermeier zurück. In einer politisch unruhigen Zeit, eben dieser Restaurationsepoche, zog sich der Biedermeier ja ins Private zurück. Märchen waren deshalb gerade in dieser Phase so beliebt, weil sie für die Menschen eine Form der Weltflucht waren. Und warum waren sie das? Weil Märchen nach einfachen, bekannten Mustern und Prinzipien funktionieren. Rollen sind klar verteilt, es muss nichts hinterfragt werden. Es gibt keine komplexe Welt, keine komplexen Probleme oder Sichtweisen, mit denen man sich im Märchen auseinandersetzen muss. Märchen vereinfachen eben eine immer komplexer werdende Welt und dadurch muss man sich im Märchen, anders als vielleicht auch in anderen Literaturformen, auch nicht unbedingt mit sich selbst auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich aus zwei Gründen interessant und dann auch wieder total aktuell. Denn je unruhiger die Zeiten sind, je mehr Veränderungen die Welt den Menschen abverlangt, desto mehr neigen Menschen ja dazu, auf das auszuweichen, was ihnen simple Antworten gibt und ihnen die Sicherheit suggeriert, dass alles so bleibt, wie es ist. Denken wir an das Ergebnis der Europawahl zum Beispiel zurück.
Ja, Populismus kann die Welt so einfach machen. Genau,
ja, voll aktuell. Und diese Vereinfachung der Welt, die Märchen betreiben, funktioniert aber heute ja irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht mehr so wie früher oder zumindest anders. Denn gerade diese Einfachheit wird ja inzwischen immer mehr auch hinterfragt und kritisiert. Also Stichwort Frauenbild zum Beispiel. Das Frauenbild, das im Märchen vermittelt wird, kann heute nicht mehr kommentarlos und als selbstverständlich hingenommen werden und darf es auch auf keinen Fall. Auf der einen Seite sind also viele Themen und Gegensätze, wie zum Beispiel eben Gut und Böse, zeitlos und funktionieren auch heute noch, weil wir sie immer noch verstehen. Auf der anderen Seite funktioniert dieses simple Weltbild aber irgendwie nicht mehr so richtig. Und ich fand irgendwie, dadurch sind Märchen heute vielleicht sogar noch mehr als früher, ohne den Menschen früher jetzt irgendwas zu unterstellen, aber irgendwie noch mal so eine Projektionsfläche für unsere eigenen Normen und Werte, weil sie heute vielleicht mehr hinterfragt werden oder auch hinterfragt werden können.
Und ich finde auch gerade in Anbetracht, dass heutzutage ja schon auch irgendwie Werte in Vergessenheit geraten, ist es schon auch wichtig, da irgendwie so Grundpfeiler einem mitzugeben und damit auch einen pädagogischen Auftrag dann zu erfüllen.
Ja, weil gerade der wird ja hinterfragt häufig. Also gerade das, also bei vielen, es gibt ja ganz oft die Debatte, sollte man Märchen Kindern überhaupt noch vorlesen, ob das Literatur ist, die von Erwachsenen konsumiert wird, stellt sich ja sowieso grundsätzlich irgendwie gar nicht. Deswegen, ne, wir haben das ja auch schon öfter angesprochen, Märchen sind halt häufig so Kinderkram und der vielleicht nicht mal mehr zeitgemäß, weil eben viele Werte ja nicht mehr das sind, was wir in unserer Welt eigentlich wollen, auch wenn es da ja diese reaktionären Tendenzen gibt, aber trotzdem. Und deswegen finde ich, sind Märchen vielleicht heute gar nicht, das war so mein Gedanke, nicht mehr so simpel, wie sie früher sein sollten, weil dieser Rückzug in diese heile Welt eben nicht mehr ganz so funktioniert, weil du eben ganz klar sagen und das auch benennen musst, dass zum Beispiel ein Frauenbild so nicht mehr kommentarlos vermittelt werden darf.
Das auf jeden Fall, aber vielleicht kommt es drauf an, welche Werte man rausnimmt. Weil ich finde zum Beispiel Werte wie, ich nehme auf jemanden Rücksicht, ich bin nicht egoistisch, ich ziehe nicht einfach irgendwie mein Ding nur durch, sondern versuche auch irgendwie zu gucken, dass ich auch gewisse gute Werte irgendwie weiter transportiere. Das finde ich ist auf jeden Fall aktuell. Klar, wenn man jetzt diese Aspekte nimmt, dann muss es auf jeden Fall diskutiert werden.
Also ich finde es auch total ambivalent auf der einen Seite schon, dass dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Mode gekommene Tugenden plötzlich dann wieder ins Bewusstsein gerufen werden und man sich dann vielleicht doch mal natürlich immer hinterfragend dann Gedanken macht, ja, okay, vielleicht war es doch nicht so ganz schlecht, muss man nur ein bisschen modifizieren. Und das ist dann der zweite Aspekt der Medaille, den wir ja auch im Hot-Podcast immer versuchen. Ich hab's heute mit dem Sprechen nicht, so tut mir leid. Im Podcast abzubilden, eben puncto Diversität. Also, dass dieses Heteronormative der Volksmärchen so kommentarlos einfach nicht mehr stehen kann, meiner Meinung nach. Weil das einfach zu viele Leute ausschließt. Ja. Und man kann natürlich immer darauf hinweisen, dass es genauso zwischen zwei Männern oder zwei Frauen oder ganz anderen Konstellationen auch möglich wäre.
Ja, aber das musst du halt immer machen.
Genau, richtig. Ja. Und deswegen hier Märchenland für alle hatten wir damals auch als Beispiel. Ne? Das sind völlig gleichwertige Märchen, die nach scheinbar altbekannten Schemata aufgebaut sind, aber dann in der Ausführung, in der Kür, sage ich jetzt mal, dann doch abweichen. Und je nachdem, wer es liest, findet er diese Abweichung ganz gravierend und krass und schlimm vielleicht auch, wenn man das jetzt moralisch werten will oder wie auch immer. Aber wenn man so wirklich drüber nachdenkt, mir geht das zumindest oft so, denkt man sich, naja, was ist denn da jetzt der große Unterschied? Richtig. Das Geschlecht vielleicht oder der soziale Status oder was anderes oder die Hautfarbe oder wie auch immer. Ne? Ja. Aber macht das einen, von der wahrsten Wortbedeutung, einen prinzipiellen Unterschied? Sind es nicht doch dieselben Werte und glauben wir nicht doch irgendwie mehr oder weniger an das Gute? Egal, ob wir Mann, Frau, Inter sind, ob wir Männer, Frauen oder alles oder nichts lieben oder ob wir weiß, schwarz oder was dazwischen oder was ganz anderes sind. Also ich glaube, das habe ich ja auch schon häufiger mal gesagt, gerade auch in unserer Folge zur Kultur, also in Bezug auf das Unglaublichste von Andersen. Ich glaube, wir Menschen sind in unseren Grundansichten und unserem Grundempfinden gar nicht so verschieden. Klar haben wir alle unterschiedliche kulturelle und soziale und andere Prägungen, aber ich glaube, so eine Grundmoral auf das Gute, was auch immer das sein mag, ich glaube, da könnte sich ein Großteil der Menschheit oder fast alle oder alle sogar, ich weiß es nicht, auf da vieles schon einigen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Fürs Böse gilt das dann natürlich genauso, ne? Also, dass Mord nicht geht, ist, glaube ich, eine Frage eigentlich fast aller Kulturen.
Und dass man auch niemanden aus der Kutsche ins Wasser werfen sollte, auch.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Schlussgedanke. Ich finde, das könnten wir damit schließen. Und wenn ihr da draußen eine gute Tat vollbringen möchtet, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns folgt, unseren Podcast abonniert, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge draußen ist, wenn ihr uns im besten Fall 5 Sterne dalasst und wenn ihr uns vielleicht auch auf Instagram folgt.
Und unsere Beiträge liked.
Und auf Instagram habt ihr tatsächlich auch noch eine Menge mehr Infos, die das noch hier toppen, was ihr im Hotcast hört.
Und dann müssen wir natürlich auch auf den wunderbar von der Elena gepflegten Blog hinweisen.
Dankeschön. So, das war's, oder?
Und wenn wir gleich auf dem Weg zum Kino die Jenny nicht aus dem Fenster geschmissen haben.
Dann hört ihr uns in der nächsten Folge.